Deutschlandfunk Interview.
Wir gehen in die USA, nach Texas, in die kleine Gemeinde Uvalde. Der 18-Jährige feuert hunderte Schüsse aus seinem Gewehr ab und tötet dabei 19 Schulkinder und 2 Lehrer. Zuvor hatte er seine Großmutter in den Kopf geschossen, die die Attacke überlebt. Wieder ein Amoklauf in den Vereinigten Staaten, wieder ein Blutbad, das fassungslos macht, sprachlos macht, ratlos macht. Hören wir noch einmal Joe Biden.
I am sick and tired of it.
Ich habe es so satt. Wir müssen handeln. Und sagt mir nicht, wir haben keinen Einfluss auf dieses Gemetzel.
Der amerikanische Präsident. Wie konnte das erneut passieren? Warum ist es passiert? Und warum gerade so häufig in Amerika? Für viele Beobachter, Experten, Politiker liegt die Erklärung auf der Hand. Demnach gibt es im Land einfach zu viele Pistolen, zu viele Gewehre, zu viele Waffen in privater Hand. Am Telefon ist nun der frühere amerikanische Botschafter in Deutschland, John Kornblum. Wir erreichen John Kornblum in Nashville, Tennessee. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Kornblum, wie gehen Sie und Ihre Familie mit diesen Nachrichten um, die immer wieder kommen?
Naja, es kommt immer wieder. Es ist sehr schwierig, überhaupt eine intelligente Antwort darauf zu fassen. Das ist eine Entwicklung, die sehr tief in der Kultur hier sitzt und die verschiedene Ursachen hat, aber die man irgendwie immer wieder entgegentreten muss. Und man weiß im Moment, dass politisch es kaum möglich sein wird, stärkere Gesetze durchzuführen. Da ist einfach die politische Lage hier nicht so darauf getrimmt. So, das ist natürlich auch eine Zeit einer gewissen Hoffnungslosigkeit.
Die Hoffnungslosigkeit, sagen Sie, Herr Kornblum, die schon seit 10, 20, 30, 40 Jahren besteht bei Ihnen?
Ja, aber es besteht auch seit 100 Jahren im Lande. Die Ursachen für diesen Zustand sind natürlich sehr kompliziert. Ich bin natürlich ein sehr heißer Verfechter von Rüstungskontrollen etc. etc. Aber ich muss auch zugeben, dass es nicht nur ein Problem der Gesetze ist. Es hat auch mit der Kultur zu tun, es hat auch mit der Weise, in der dieses Land besiedelt wurde, hat auch damit zu tun, wie die Einwanderer gekommen sind, etc. Es ist ein sehr breit gefächertes Problem. Aber wenn wir nicht mit Politik und Gesetzen nicht anfangen, dann werden wir auch nichts schaffen.
Wenn ich das so formulieren darf, gehört der Colt im Halfter immer noch zum absoluten, originären Selbstverständnis der Amerikaner?
Nicht der Amerikaner, eine gewisse Gruppe von Amerikanern. Ich habe in meinem ganzen Leben kein Gewehr gehabt und werde es auch nicht tun. Und die überwiegende Mehrzahl der Amerikaner im Moment, habe ich heute eine Umfrage gesehen, 80% sind dafür, dass Waffen besser kontrolliert werden. Aber wie Sie wissen, wir sind eine Föderation und viele Teile der Föderation sind mehr oder weniger menschenleer. Und sie haben ja aber auch das Bedürfnis, ein Gewehr zu haben und haben auch die politische Macht, weil ein Bundesland genau auf derselben Ebene steht, ob es Wyoming oder Kalifornien ist. Die haben auch die Möglichkeit, die Politik ziemlich genau zu beeinflussen.
Wir haben gestern ein Statement von Ted Cruz gehört, republikanischer Senator in Texas, der vor Ort war, der Menschen in den Arm gehalten hat, der getröstet hat, der sich mit der Situation auseinandergesetzt hat, der sehr viel Empathie gezeigt hat. So sah das zumindest aus bei den Fernsehbildern, die wir beobachten konnten. Aber wir hören mal seine Antwort auf die Frage, ob jetzt strengere Waffengesetze kommen.
Die Lösung der Demokraten ist es, euch die Waffen wegzunehmen, die Waffen von rechtschaffenden Bürgern. Das funktioniert aber nicht, um Verbrechen zu verhindern.
Das hat Ted Cruz gestern gesagt. Ist das die nahezu einhellige Position der Republikaner?
Ich glaube, ja. Sieht so aus mindestens. Ein paar Republikaner haben heute versucht, in der Öffentlichkeit zu kommen und zu sagen, sie sind bereit, an das Problem zu arbeiten. Aber die große Mehrzahl der Republikaner, sie sagen was, einige haben sehr offen gesprochen heute im Fernsehen und haben gesagt, ja, wissen Sie, wenn ich das tun würde, dann werde ich sofort abgewählt. Punkt. Und für sie ist das politische Überleben, ist für sie wichtiger als das Überleben von jungen Menschen.
Sie sagen, 80% in der jüngsten Umfrage der Amerikaner sind dafür, für strengere Waffengesetze, dann würden 20% das eben blockieren, haben so viel politische Macht, dass es dort keine Veränderung gibt.
Naja, ich weiß nicht, ob man die Zahlen genau übertragen kann. 80% ist eine sehr hohe Zahl. Aber das Land, wie die Bundesrepublik Deutschland, ist auf der Basis von Bundesstaaten organisiert. Und da wird die Gesetzgebung dadurch sehr beeinflusst. So, ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass 80% eigentlich dafür stimmen würden. Wahrscheinlich nicht, ehrlich gesagt.
Ja. Jetzt sagt die NRA, die National Rifle Association, das ist die große Waffenlobby, der Waffenverband in den USA. Es geht nicht um den Besitz von Waffen, es geht darum, wer mit diesen Waffen agiert, und hat diesen Fall vorgestern in Texas auch als psychopathischen Fall bezeichnet. Ja. Wie schwierig ist das zu differenzieren, einerseits Waffen zu haben, auf der anderen Seite diese Waffen, wie es ja die meisten offenbar tun, eben nicht einzusetzen, nicht zu benutzen?
Naja, ich meine, theoretisch könnte man sagen, ja, das stimmt. Waffenbesitz bedeutet nicht, dass man da auf einmal Mörder ist. Aber das natürlich vergisst die kulturelle Seite. Und die kulturelle Seite ist, dass es viele Menschen im Lande, die ein Gewehr haben und die dieses Gewehr gebrauchen, benutzen. Und es gibt auch, ob sie psychopathisch sind oder nicht, aber es gibt auch durch öffentlichen Ereignissen werden Menschen auch motiviert, auch andere Menschen zu schießen. Das heißt, ja, natürlich, ein Waffenbesitzer ist nicht unbedingt ein Krimineller, aber ein Waffen kann töten, und deshalb müssen wir sicher sein, dass Besitz auch kontrolliert wird.
Wenn Sie jetzt sagen, John Kornblum, kulturelles Selbstverständnis der Amerikaner, das gehört dazu, aber wir reden hier von einem 18-Jährigen, der seiner Großmutter in den Kopf geschossen hat, danach in diese Grundschule fährt und viele, viele Menschen umbringt, ist das nicht eine völlig andere Betrachtungsweise, eine ganz andere Schiene auch, die da existent ist?
Ja, nur er durfte dieses Gewehr kaufen. Ich weiß nicht, ob er psychopathisch war, ob er krank war. Das kann man nicht wissen, wie Sie sagen, er war erst 18 Jahre alt. Aber ein 18-Jähriger sollte auch kein Militärgewehr kaufen müssen. Man darf nicht vergessen, das Gewehr, das er benutzt hat, war ein sogenannter AR-15. Das ist ein Schnellschießer, ein Militärgewehr, kein Jagdgewehr und kein persönliches Gewehr.
20.000 Menschen werden in den USA jedes Jahr durch Schusswaffen getötet. Das ist die Zahl, die wir gestern hier gefunden haben. 20.000 Menschen jedes Jahr. Das ist mit keinem anderen Land der Welt vergleichbar, wenn diese Zahlen international stimmen. Warum sind die Republikaner nicht stark genug, das zu überwinden und zu sagen, wir müssen hier restriktiver vorgehen?
Naja, das haben sie mal gemacht. In den 90er Jahren hat es sogar ein allgemeines Verbot für diese militärischen Waffen gegeben. 10 Jahre lang durften sie nicht verkauft werden. Aber Donald Trump ist ein Beispiel nicht unbedingt von einer Änderung der Politik, sondern von einer Änderung der Republikanischen Partei. Und in den letzten Jahren, das ist eine Entwicklung, die es auch in Deutschland gibt, sind gewisse Gruppen in der Gesellschaft sehr verfremdet von der Gesellschaft und gehen in eine ziemlich rechtsradikale Richtung. Und leider ist die Republikanische Partei an sich eine ehrwürdige Partei, ist die Republikanische Partei jetzt ziemlich rechtslästig und hat sehr viele radikale Ecken in sich. Und die sind die Leute, die auch die Vorwahlen dominieren und die auch den Politikern Angst einjagt, dass sie abgewählt werden.
Herr Kornblum, wir waren ursprünglich verabredet, um über die amerikanische Strategie und Zielsetzung in der Ukraine zu sprechen. Da haben wir vor 2 Tagen telefoniert, jetzt ist Texas eben dazwischen gekommen. Kommen wir noch einmal aber zu diesem ursprünglichen Thema ganz kurz zum Schluss zurück. Die Ukraine und die Waffenlieferungen, der Krieg gegen Russland. Joe Biden gerät immer mehr unter Druck, weil viele Kritiker in den USA ihm vorwerfen, dass die Amerikaner keine Zielsetzung formulieren. Soll Russland besiegt werden? Soll Russland zurückgedrängt werden? Wie groß ist der Druck auf den Präsidenten?
Ja, im Moment nicht sehr groß, leider, weil wir auch andere Ereignisse haben. Aber die Tatsache ist, dass wenn der Westen keine bessere Strategie hat, ich meine nicht, dass die Strategie schlecht ist, aber die Definition der Strategie schlecht ist, werden wir sehen, dass das alles auseinandergeht. Und deshalb bin ich ein großer Verfechter von der NATO. Und zufälligerweise gibt es ein NATO-Gipfeltreffen in 4 Wochen. Und auf dieses Gipfeltreffen könnte man eigentlich das dazu bringen, auch der Anfang einer Arbeitsgruppe oder sogar die Botschafter der NATO oder so sitzen und versuchen, und es wird schwierig sein, es wird nicht leicht sein, aber versuchen auch die einzelnen Details einer richtigen Strategie auszuarbeiten. Im Moment ist das keine Strategie. Das ist eher ein bisschen Wohltun für die Ukrainer, ein bisschen Kritik an die Russen, Lieferung von Waffen, aber eigentlich eine Strategie nicht nur für den Krieg, sondern für den Frieden nach dem Krieg. Und der Krieg wird irgendwann zu Ende sein. Und wir haben keine Ahnung, was wir mit dem Frieden anfangen sollen. Und das sollte man jetzt anfangen vorzubereiten. Und man tut es nicht. Das kann ich Ihnen aus guten Quellen sagen, man tut das nicht.
Muss Washington mit Moskau verhandeln, direkt sprechen?
Nein, ich bin ein großer Verfechter der NATO. Man würde in den NATO-Rat alle, jetzt wird es 30 Alliierten sein, plus würde ich sagen, Ukraine, wir haben ja auch ein Ukraine-NATO-Rat da, den ich nebenbei gesagt ausgehandelt habe damals. Und ich würde es nicht bilateral, ich bin kein großer Verfechter von diesen bilateralen Sachen, weil da ist Putin dann sozusagen an längeren Hebel. Ich würde sagen, man sollte auch einen ganz festen Konsens ausarbeiten in der NATO und nicht nur, wie wir Ukraine helfen, sich zu überleben, sondern wie wir den Frieden auch nachher handeln werden.
Der frühere amerikanische Botschafter in Deutschland, John Kornblum, bei uns im Gespräch. Vielen Dank nach Nashville, Tennessee, und Ihnen noch eine gute Nacht.
Sehr.
Auf Wiederhören.
Ich bedanke mich sehr. Wiedersehen.